Er hat es danach auch selbst nochmal genauso eingeordnet. Diese engen Entscheidungen sind irgendwie bezeichnend für sein ganzes Jahr. Und trotzdem hätte er natürlich all diese Erfolge am Anfang des Jahres mit Kusshand genommen. Also auch der war danach richtig zufrieden.
Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Dann schönen guten Abend, Lynn.
Guten Abend, Benni.
Ja, wir haben uns ja heute spontan dazu entschieden, direkt die nächste Olympia-Folge nachzuliefern. Es ging nämlich heute auch wieder Schlag auf Schlag in Paris. Und gestern haben wir auch so ein bisschen über meine Erlebnisse direkt aus dem Stadion berichtet und auch so die Rahmenbedingungen. Aber heute würde ich vorschlagen, um das Ganze so ein bisschen kompakter zu halten, schauen wir uns einfach an, was heute am Montag, dem 5.8.2024 aus deutscher Sicht im Pariser Olympiastadion alles so auf die Bahn gezaubert wurde. Ich würde vorschlagen, wenn ich mir hier so den Zeitplan von heute Morgen anschaue, dass wir direkt mit den 400 Meter Hürdenvorläufen der Männer einsteigen. Lynn, wie sah es denn da aus deutscher Beteiligung aus?
Wir hatten ja drei Athleten an der Zahl dabei und wir starten einfach mal mit dem ersten. Emil Agiekum war auch als erstes dran und der hatte leider an der fünften oder sechsten Hürde, ist er so ein bisschen hängen geblieben, hatte da große Probleme, konnte deshalb den Rhythmus auch nicht so umsetzen, wie er sich das vorgenommen hatte, musste früher das Bein wechseln als geplant und letztendlich ist er dann als Vierter ins Ziel gekommen. 49,38, also nicht so ganz das, was er sich vorgestellt hatte. Auf jeden Fall sehen wir ihn dann morgen nochmal wieder in der Repechage und da bekommt er seine zweite Chance. Ähnliches Spiel bei Konstantin Preist, er kam sogar als Achter ins Ziel. 49,99, auch für ihn dann morgen nochmal diese Hoffnungsrunde. Und er wusste selbst irgendwie nicht so genau, woran es gelegen hat, weil er sagte, die Vorbereitung lief wirklich top. Er ist ein hohes Risiko gegangen, 13er Rhythmus. Trotzdem hat sich das irgendwie nicht ausgezahlt, was die Zeit angeht. Morgen soll es dann nochmal ein bisschen schneller werden, das hat er sich vorgenommen. Und Josh Abuaku hat ein gutes Rennen gemacht. Lag da lange auf Rang 2 seines Vorlaufs. Auf der Zielgeraden schloss dann aber die Konkurrenz irgendwie immer mehr auf. Und Joshs Blick ging so nach rechts, also zu Alastair Chalmers, dem Briten, der auf der Außenbahn gelaufen ist. Und dadurch konnte er in diesem Moment halt nicht sehen, dass Matheus Lima, der Brasilianer, innen vorbeizog. Und bis Josh das realisiert hat, war es einfach schon zu spät. Ganz bitter, um 200stel den direkten Einzug ins Halbfinale verpasst. Er ist jetzt aber auch ein ganz, ganz heißer Kandidat für die Repechage.
Es ist halt auch die Frage, ob man dann in so einer Phase von einem Rennen tatsächlich auch noch reagieren kann. Also da ist dann natürlich auch schon sehr, sehr viel Laktat in den Beinen und man lebt dann, glaube ich, auch noch viel vom Momentum, was man mitnimmt. Selbst wenn er das da realisiert hätte, ist dann tatsächlich die Frage, hätte man dann nochmal wirklich so gegenhalten können. Aber ja, du hast es angesprochen, alle drei im Hoffnungslauf, wir hatten ja gestern schon mal das Thema, ich hatte ja auch zu der Folge von gestern eine Umfrage bei Spotify gestartet und auch die Hörerinnen und Hörer gefragt, was haltet ihr davon? Und da ist tatsächlich auch die Mehrheit davon überzeugt, dass diese Hoffnungsläufe eine gute Weiterentwicklung sind.
Ja, tatsächlich im Interview von Emil und Josh habe ich eher so rausgehört, dass sie sich ein bisschen geärgert haben, weil die natürlich beide vielleicht noch reingekommen wären über die Zeit, also mit einem kleinen Coup, wenn es diese Hoffnungsrunden nicht gäbe. Aber keine Ahnung, also man wird sich da, glaube ich, nie einig werden.
Eine weitere Qualifikation, und zwar im Diskuswurf der Männer, gab es auch am heutigen Vormittag, ja auch mit drei deutschen Werfern. Wie sah es denn da bei den Männern aus?
Ja, bisschen schwieriges Thema, das Diskuswurf. Die Qualifikation lief ja parallel und Henrik Jansen als deutscher Vizemeister aus Braunschweig angereist. Der erste Versuch war ungültig, der zweite war ebenfalls ungültig und da geriet er natürlich so richtig unter Druck. Vor allem, weil er eben in der Weltjahresbestenliste sehr, sehr gut platziert ist und da wäre es total ärgerlich, das Finale zu verpassen. Und dann im dritten Versuch richtig einen rausgehauen und man hat es dann erst gesehen, als die Kamera nochmal geschwenkt hat, da ist er leider auf die Umrandung getreten und zum dritten Mal ist die rote Fahne hochgegangen. Das heißt, er musste sich da ohne gültigen Versuch verabschieden und das ist natürlich eine herbe Enttäuschung für so einen Athleten, der sonst eigentlich in dieser Saison sehr, sehr stabile Wettkämpfe geliefert hat. Also total ärgerlich. Clemens Prüfer, der zweite Athlet aus deutscher Sicht, 66,36 im ersten Versuch, damit direkt die Qualifikationsweite von 66 Metern übertroffen. Das war eine ganz sichere Sache. Also ich glaube, souveräner kann man das nicht machen, oder?
Ja, absolut. Also das war ein unglaublich souveräner Auftritt. Ich sag mal, vor dieser Kulisse bei den Olympischen Spielen einfach im ersten Versuch so ein Ding rauszuhauen, die direkte Qualifikationsweite da zu präsentieren und dann dementsprechend auch mit der Qualifikation am Vormittag auch schon wieder Schluss zu machen. Das war schon wirklich beeindruckender Einstieg für Clemens. Aber wir hatten ja, wie gesagt, auch noch einen dritten Werfer, Mika Sosner. Wie war es denn bei ihm?
Ja, Mika Sosner ist der dritte im Bunde und mit zwei ungültigen Versuchen ist auch er eingestiegen und hat dann im dritten nochmal 61,81 rausgehauen, damit Platz 9 in der Gruppe B und es hat leider insgesamt dann nicht gereicht, aber trotzdem für ihn erste Olympische Spiele, ganz, ganz großes Ding, also herzlichen Glückwunsch auch dazu.
Neben den 400 Meter Hürden und dem Diskuswurf gab es ja auch noch im Stabhochsprung der Frauen die Qualifikationsrunde am Vormittag. Mit dabei aus deutscher Sicht war ja Anjuli Knesche. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Den Stream, den ich verfolgt habe, da hat man fast gar nichts mitbekommen von diesem Stabhochsprung-Qualifikationswettkampf. Lynn, ich weiß nicht, wo du es geschaut hast oder war es bei dir genauso oder wurde bei dir mehr übertragen?
Nee, leider auch sehr wenig. Zumindest von Anjuli haben wir sehr, sehr wenig gesehen. Ist natürlich schade, aber das geht vor allem darauf zurück, dass wir ja eine Weltregie haben und da das deutsche Fernsehen gar nicht so viel entscheiden kann, wen man jetzt genau sieht. Also, ja, ist zu verzeihen auf jeden Fall. Sie hat die 4,20 und die 4,40 Meter jeweils im ersten Versuch genommen und das wird gleich nochmal richtig entscheidend sein. Bei 4,55, also ist auch ihre persönliche Bestleistung, war dann leider Schluss für sie. Damit lag sie erstmal auf einem geteilten 8. Platz in der Gruppe A der Qualifikation und nach sehr, sehr langem Warten und Bangen stand dann aber fest, sie zieht ins Finale ein und das wird ein riesiges Teilnehmerinnenfeld haben. 20 Athletinnen werden damit dabei sein und das liegt vor allem daran, dass zu wenig Athletinnen die direkte Qualifikationshöhe geschafft haben. Die lag bei 4,55 und deshalb wurde das ganze Feld nochmal aufgestockt, um diejenigen, die eben bisher fehlerfrei geblieben sind und da zählt Anjuli dazu und deshalb darf die dann auch ins Finale einziehen. Ich glaube, das ist eine Riesenüberraschung für sie.
Dann gab es aber am Vormittag auch noch die Hoffnungsläufe der Frauen über die 400 Meter Hürden. Da war ja Karolina Krawczyk mit am Start. Sie hatte ja im Vorlauf technisch einige Probleme gehabt. Jetzt im Hoffnungslauf sah es dann schon deutlich besser aus. Aber bei ihr hat man gemerkt, dass zunehmend zum Ende hin ihre Beine dann doch recht schwer wurden und sie dann Stück für Stück immer weiter im Feld zurückgefallen ist. Ende des Tages kam sie auf Platz 6 mit einer Zeit von 56,02 ins Ziel und somit war für sie nach diesem Hoffnungslauf die Olympischen Spiele an diesem Punkt zu Ende.
Ja, man muss ja auch im Kopf behalten, sie hatte einfach eine wahnsinnig schwierige Saison, lange Verletzungsprobleme an der Achillessehne und im Vorlauf war sie umgeknickt, also es war mir auch noch nicht so bewusst, aber das hat sie jetzt mal bekannt gegeben, hat sich dabei das Außenband gezerrt, sie wurde natürlich umgehend da behandelt vom medizinischen Team des Deutschen Leichtathletikverbandes und war auf jeden Fall heute nochmal fit am Start, aber trotzdem, das sind halt alles so Sachen, die da noch reinfließen und dann ist das, glaube ich, zu verzeihen.
Ja, dann gab es noch einen weiteren Hoffnungslauf und zwar über die 400 Meter der Männer, jetzt aber über die flache Distanz mit Jean-Paul Bredau. Er ist ja im letzten Jahr auch schon unter 45 Sekunden gesprintet und hätte dementsprechend auch Chancen gehabt, hier dann weiter ins Halbfinale zu ziehen. Er kam mit einer Zeit von 45,40 Sekunden als Drittplatzierter ins Ziel. Allerdings fehlten am Ende des Tages 700stel zum Halbfinalseinzug. Es war wirklich eine knappe Geschichte für ihn. Und jetzt heißt es für ihn erstmal tatsächlich die Beine hochlegen. Regeneration sollte jetzt oder wird für ihn jetzt wahrscheinlich über allen stehen, denn er ist in den kommenden Tagen ja dann auch noch bei der 4x400 Meter Staffel der Männer wieder mit am Start. Ja, Lynn, dann würde ich sagen, aus deutscher Sicht war es das dann tatsächlich auch schon für den Vormittag. Am Abend ging es dann weiter über die Mittelstrecke und zwar über die 3000 Meter Hindernis der Männer, die Vorläufer. Und da waren ja auch drei deutsche Starter mit in den Feldern. Wie sah es denn da aus?
Ja, der erste war Karl Bebendorf, auch direkt im ersten Vorlauf mit dabei. Und da ist erstmal bekannt geworden, der hat sich in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung in Kienbaum eine Blase gelaufen, hat weiter trainiert natürlich, also für Olympia will man ja fit sein und dann nicht irgendwie unnötig pausieren. Mittlerweile ist es eine 8 cm große Fleischwunde, also wirklich Riesenrespekt. Ich bin eine Läuferin, Wahnsinn, die auch ab und zu gerne mal Probleme mit Blasen hat, deshalb ich kenne das Spiel und das ist wirklich kein Spaß. Ja, Hut ab erstmal dafür schon. Und analog zu den Frauen, zum Modus, 5 große Kuhs wurden vergeben und Karl Bebendorf hat ja schon eine verdammt gute Saison hingelegt. Der hat ja EM Bronze schon gewonnen mit neuer persönlicher Bestleistung, 8,14,41 und hing da lange am Ende eines achtköpfigen Feldes in der Führungsgruppe noch mit drin, musste dann aber leider 600 Meter vor Schluss wirklich abreißen lassen, hat richtig gekämpft, das hat man ihm wirklich angesehen auf der Schlussgerade und letztendlich ein starker 7. Platz für ihn, 8,20,46, ist aber leider mit einem anderen Ziel angereist, als jetzt hier im Vorlauf auszuscheiden, das ist richtig schade.
Wie sah es bei Feltenschneider aus?
Für ihn war es ja die Olympia-Premiere, ist angereist mit einer persönlichen Bestleistung von 8,20,94 und ist da auch völlig im Rahmen seiner Möglichkeiten geblieben. Also ein 10. Platz, 8,25 nochmal gelaufen und er hat es danach selbst im Interview auch nochmal eingeordnet. Er konnte heute nicht verlieren. Also es war sein erster Auftritt auf so einer großen Bühne und der hat das Beste daraus gemacht, keine Frage.
Ja, absolut. Er hat hier, glaube ich, sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln können, mit viel Selbstvertrauen und auch Motivation, glaube ich, mit in die nächste Saisonvorbereitung mitnehmen können. Bei Frederik Rupert im Lauf, da sah es ja sehr, sehr lange sehr, sehr gut für ihn aus. Magst du da vielleicht nochmal so ein bisschen in die Details reingehen?
Genau, der EM-Vierte hatte dann ganz taktisch kluges Rennen gemacht, wirklich eine souveräne Vorstellung gezeigt, hielt sich sehr, sehr lange an der Innenkante da auf, an Rang 2 und eingangs der letzten Runde ist er dann aber zurückgefallen auf Position 5, musste dann auf den letzten Metern wirklich richtig kämpfen, hat nochmal zum Schlussspurt angesetzt und alles versucht. Letztendlich hat es leider mit einer Winzigkeit von 300stel nicht für den Finaleinzug gereicht, also 8,25,31 war seine Zeit und er hat es danach auch selbst nochmal genauso eingeordnet, diese engen Entscheidungen sind irgendwie bezeichnend für sein ganzes Jahr und Trotzdem hätte er natürlich all diese Erfolge am Anfang des Jahres mit Kusshand genommen. Also auch der war danach richtig zufrieden.
Da hatte ich wirklich lange gedacht, das ist ein sicheres Ding, aber das ist dann meine Naivität aus Kurzsprinter-Sicht. Da gelten dann in der Mittelstrecke doch andere Gesetze als über die kurzen Distanzen. Dann ein Finale, was immer noch am Laufen ist, ist das Stabhochsprung-Finale der Männer. Da waren auch zwei deutsche Springer mit dabei, die mittlerweile nicht mehr am Start sind. Auf welchen Platzierungen konnten die beiden sich denn positionieren?
Ja, das waren Bokanalita Beere und Oleg Czernikel, wir haben es gerade angesprochen. Also die haben um 19 Uhr wirklich angefangen zu Beginn der Evening Session. Die sind immer noch dabei, zumindest einer ist noch mit dabei, der baldige Olympiasieger dann, Armand Duplantis. Da schauen wir natürlich noch mit einem Auge mit drauf und gucken, ob das vielleicht noch ein Weltrekord hier wird. Der holt sich gerade und wir schauen auf unsere deutschen Vertreter. Bokanalita Beere, die 5,50 im ersten Versuch genommen, genauso wie die 5,70. Dann bei den 5,80 zwei Fehlversuche und dann hat er ausgelassen, um als nächste Höhe die 5,85 in Angriff zu nehmen. Hat er also richtig hochgepokert, wurde aber leider nicht dafür belohnt. Also bei 5,85 ist er dann leider ausgeschieden. Genau das gleiche Spiel für Oleg Czernikel, genau das gleiche Vorgehen. Also lagen beide am Ende auf einem geteilten 9. Platz. Ich glaube, die hatten sich ein bisschen mehr vorgenommen. Oleg Czernikel hatte ja gesagt 5,90 mindestens und die Stellwarte dabei und er ist ready. Aber dann leider doch nicht so ganz geklappt im Finale. Trotzdem Top-10-Platzierung, glaube ich, richtig stark im Olympiafinale.
Ja, absolut. Also da kann man auch sehr, sehr zufrieden wieder nach Deutschland fahren. Dann etwas später im Zeitplan, aber mittlerweile schon abgeschlossen, waren die 200 Meter Vorläufe der Männer. Da mit deutscher Beteiligung Joshua Hartmann, der neue deutsche Rekordhalter auch über diese Distanz. Er war ja bei den 100 Metern schon am Start und dort als erster Deutscher seit 40 Jahren wieder in einem Halbfinale. Sagte dann aber, dass die 100 Meter im Prinzip nur sein Aufwärmprogramm für die 200 Meter seine Spezialdisziplin waren. Und das hat sich heute auch so, würde ich sagen, deutlich gezeigt. Also er war in einem sehr, sehr starken Feld, unter anderem mit Kenny Bednarik in einem Lauf. Joshua startet da in dem vierten Vorlauf auf Bahn 2, die für die Sprinter immer etwas ungünstig ist, weil der Kurvenradius so eng ist. Und vor ihm auch der Amerikaner Bednarik als Favorit in diesem Rennen. Joshua ist aber wirklich couragiert da losgegangen, hat sich da nicht viele Meter von dem US-Amerikaner abnehmen lassen, hat auch sehr, sehr gut reagiert und hat dann auf der Zielgeraden auch nochmal wirklich Vollgas gegeben. Er kam nach 20,30 Sekunden als Dritter ins Ziel und qualifizierte sich damit auch direkt für das Halbfinale. Und auch im Interview danach, Lynn, war er auch wirklich zuversichtlich. Was sagt er denn da nochmal?
Ja, er hat gesagt, er ist wirklich optimistisch, was das Halbfinale dann angeht. Das war wohl eins der leichtesten 200-Meter-Rennen seines Lebens. Und nächstes Ziel ist auf jeden Fall Angriff seiner persönlichen Bestleistung. Und die entspricht ja dem deutschen Rekord, richtig?
Und dann wäre es höchstwahrscheinlich auch die erste Zeit eines Deutschen von unter 20 Sekunden über die 200 Meter. Also ich traue ihm das tatsächlich auch hier bei diesen Olympischen Spielen zu. Das sah wirklich sehr, sehr gut aus, was er da abgeliefert hat in diesem Vorlauf. Und da können wir uns alle auf das Halbfinale mit deutscher Beteiligung freuen. Dann gab es aber noch ein weiteres Finale heute Abend, und zwar das Diskuswurf-Finale der Frauen. Da waren ja gleich drei deutsche Werferinnen mit am Start. Wie ging es denn für die drei aus?
Ja, Christine Pudenz war zum Beispiel mit dabei, die ist ja schon hoch dekoriert, also Silbermedaillengewinnerin der Olympischen Spiele in Tokio. In der Qualifikation hat sie noch die beste Weite gezeigt der deutschen Athletinnen, aber im Finale hat es dann einfach nicht sein sollen. Also sie ist ausgeschieden mit 60,38, ist damit nicht mal in den Endkampf eingetreten und durfte keine weiteren drei Versuche machen. Super schade für sie, ich glaube, das ist einfach ein Tag zum Vergessen. Claudine Vita lag am Ende auf einem starken 6. Platz, 63,62, und das im allerersten Versuch. Die ist also richtig stark eingestiegen in dieses Finale. Und dann hatten wir noch eine dritte Athletin, Marieke Steinacker, die deutsche Jahresbeste. Nach den Europameisterschaften war sie ja richtig enttäuscht gewesen. Und jetzt geht sie aber aus dem Olympiafinale raus mit einem starken 4. Platz, 65,37, das im 5. Versuch. Ich glaube, das ist ein ganz versöhnliches Ende.
Ja, absolut. Und damit kommen wir, glaube ich, auch zum Ende unserer heutigen Folge.
Ja, ich glaube noch nicht. Bitte, Benni.
Okay.
Hat der Weltrekord gefallen im Stabhochsprung. Also wirklich in diesem Moment, das ist ein toller Zufall. 6,25, Armand Duplantis. Im dritten Versuch. Also er hat es nochmal richtig spannend gemacht hier.
Dann
und er hat es angekündigt, also mit Ankündigung. Er hat gesagt, der 10. Weltrekord in diesem Jahr ist fällig. Er hat es gemacht.
Du hast den Livestream auf. Legt er noch eine weitere Höhe auf oder beendet er das Ganze für heute?
Der feiert gerade erstmal. Okay. Also ich glaube nicht, dass es noch weitergeht. Aber keine Ahnung. Also ihm ist alles zuzutrauen auf jeden Fall.
Dann würde ich aber sagen, beenden wir mit diesem 10. Weltrekord in diesem Jahr die heutige Folge. Und wir hören uns in den kommenden Tagen wieder.
Das machen wir. Bis dann, Benni.
Du hast ungenutzte Potenziale. Warst du schon einmal in einer Situation, in der du dich gefragt hast, warum das letzte Fünkchen zur neuen Bestleistung noch fehlt? Es liegt oft an ungenutzten Potenzialen. Du denkst, du machst schon alles, um besser zu werden. Aber mit meinem 1:1-Coaching kann ich dir beweisen, dass da noch mehr geht. Gemeinsam entdecken wir deine versteckten Stärken und heben deine sportliche Leistung auf das nächste Level. Möchtest du endlich wissen, welche Potenziale du noch nicht nutzt? Dann schreib mir jetzt eine E-Mail. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und das Beste, ich biete dir ein kostenloses Erstgespräch an, um herauszufinden, wie ich dir am besten helfen kann.